Ich bin Johnny. Ich bin hier im Christustreff angestellt für die Arbeit des Christustreff am Richtsberg. Ich leite das zentral. Ich denke mal, die meisten von euch werden das kennen. Wir machen am Richtsberg ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen als Christustreff. Wir bieten da Nachhilfe an und Gottesdienste und Kinder- und Jugendangebote. Wir haben das beste Frühstück Marburgs. Also wer mal Lust hat, vorbeizukommen, wir bieten ein wunderbares Frühstückscafé an. Und das mache ich im Christustreff am Richtsberg. Heute spreche ich über das Thema Vergebung. Carsten hat ja schon ein paar Worte dazu gesagt. Vergebung ist, würde ich sagen, wenn man Vergebung empfängt, wenn man Vergebung bekommt, wenn jemand einem vergibt, dann sind das gute Nachrichten. Dann ist das was Gutes für dich. Also dann ist es etwas, worüber man sich freut. Ich meine jetzt nicht so Kleinigkeiten wie, du hast irgendwie auf einer Party, hast du irgendwie ein Feuerzeug mitgenommen, was dir eigentlich gar nicht gehörte und das hast du jetzt auch nicht bewusst gemacht oder es ist einfach passiert. Oder du hast jemandem die Vorfahrt genommen, ist auch nichts passiert und dir wurde vergeben und sagst du, ja cool, vielen Dank, aber es ist auch irgendwie ein bisschen selbstverständlich, dass einem da vergeben wird, ne? Weil es ist ja wirklich nicht schlimm. Aber bei schlimmen Sachen, die man macht, wenn man richtig was verbockt, dann ist es sehr, sehr schön, wenn einem vergeben wird. Das sind dann richtig gute Nachrichten. Ich weiß noch, ich habe, bevor ich Christ war, war ich ein ganz wilder Jugendlicher. Manuel, der kennt mich schon länger, der lacht. Was ich gemacht habe früher ist zum Beispiel, dass ich als Jugendlicher nachts losgezogen bin mit einem Rucksack voller Dosen und bin dann an Brücken gegangen und habe die zum Beispiel vollgesprüht oder bin an Züge gegangen und habe die besprüht oder an Lärmschutzwände und so weiter und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viel. Ich habe irgendwie so 120 Bilder gemalt und tausende Straßenbahnen verkratzt und so weiter. Jedenfalls, als ich dann irgendwann Christ geworden bin, habe ich dann gemerkt, dass Gott mich gefragt hat, Johnny, kannst du bitte zur Polizei gehen und dich dafür entschuldigen, für die Dinge, die du gemacht hast. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, ich war 16 Jahre alt und ich wusste, der Schaden, den ich getan habe, der ist einer, den könnte ich gar nicht zurückbezahlen. Jedenfalls würde es sehr, sehr viele Jahre dauern, bis ich diesen Schaden zurückbezahle. Und ich bin dann zur Polizei gegangen, über Umwege, das war alles ein bisschen kompliziert und da musste ich dann alle Sachen, die ich, alle Strafdelikte, die ich also gemacht habe, musste ich dann da zugeben oder durfte ich zugeben, ich habe es ja freiwillig gemacht und die Polizeibeamtin, eine ganz nette, die hat dann immer mitgeschrieben. Und ich weiß noch, ich habe damals gefragt, also ab wann muss ich mit einer harten Strafe rechnen? Ne? Und dann sagte sie, ja, wenn du mir jetzt so 30 Delikte nennst, dann wird's natürlich hart. So, ne? Ich dachte, okay, ich komme schlecht dabei weg. Und dann ist dieser Prozess gegen mich gestartet und so weiter. Und ich war dann in Marburg schon. Ich komme aus Bremen ursprünglich und habe ein Praktikum in Marburg gemacht. Und ich hatte Roland und Elke damals darauf vorbereitet, ich muss vielleicht wieder nach Bremen und Sozialstunden machen und so weiter. Wir haben das irgendwie schon irgendwie ganz gut geklärt. Und irgendwann kriege ich einen Anruf meiner Schwester und sagt, hier ist Post von der Staatsanwaltschaft. Kann ich dir das vorlesen? Und ich so, okay, lese mal vor. Und da stand dann drinne, das Verfahren gegen sie wurde vollständig eingestellt. Sollten sie noch einmal diesbezüglich auffallen, müssen sie dann mit harten Strafen rechnen müssen. Was bedeutet ist, mir wurde komplett vergeben. Alles war weg. Und das waren richtig gute Nachrichten für mich. Das war richtig gut. Gestern habe ich einen Jugendlichen getroffen vom Richtsberg und der hat mir erzählt, Johnny, du glaubst es nicht, aber meine Strafakte ist gelöscht worden. Die ist verjährt, der hat vor ein paar Jahren ein bisschen Scheiße in der gebaut und es ist alles weg. Und er sagt, ey Johnny, das ist wie wenn man eine reine Weste hat, wie wenn man ein neues Leben hat. Und er sagt, das ist eine zweite Chance, ey. Ne? Und jetzt kann er einen Beruf bekommen, den er eigentlich vorher hätte nicht bekommen können. Dass Vergebung passiert und das sind richtig gute Nachrichten. Also warum ist Vergebung so wichtig im Christentum? Warum ist das so wichtig, dass uns vergeben ist? Und warum ist es so, dass wir Christen immer und immer wieder über Vergebung sprechen? Nun, wenn man in der Welt hier so ein bisschen rumschaut, dann wird man ja feststellen, Vergebung ist wirklich hochaktuell. Ich habe mal Vergebung gegoogelt und da habe ich extrem viel mehr gefunden. Da kommst du auf Mandela, da kommst du dann aber auch auf esoterische Seiten, wo die sagen, irgendwie du musst dir selber vergeben lernen und dann wirst du erst dann irgendwie ein besonderes geistliches Wesen und so weiter. Überall geht es um Vergebung, Vergebung, Vergebung. Da kommt ganz, ganz viel hoch. Aber wir müssen, um Vergebung zu verstehen, auch erstmal Schuld verstehen. Denn wo Vergebung ist, da war einmal auch Schuld. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit Schuld immer schlechter umgehen können. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Schuld ist ja auch eigentlich nichts Schönes. Keiner von uns ist ja gerne schuldig. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die mehr und mehr, ist meine Vermutung und meine Beobachtung, die mehr und mehr davon wegkommt, dass es eigentlich richtig und falsch gibt. Jeder hat so seine eigenen Wahrheiten, jeder verwirklicht sich selber, jeder lebt so sein Leben und es gilt einfach nur, den anderen zu akzeptieren. Das ist die einzige richtige Wahrheit, aber sonst, jeder macht so seins. Ich habe das Gefühl, dass es Wahrheit gar nicht mehr so wirklich gibt, erlaubt ist, was Spaß macht. Und da man nur einmal lebt, sollte man möglichst nichts bereuen, was man in seinem Leben macht. Bereue möglichst nichts. Ich höre das zurzeit sehr, sehr oft und ich lese das sehr oft auf Facebook, wo Leute schreiben, ich versuche nichts zu bereuen in meinem ganzen Leben. Es gibt kein wirkliches Falsch mehr. Wir versuchen, Schuld aus dem Weg zu gehen. Ich habe ein bisschen komisches Hobby, nämlich ich sammle Bilder von Tattoos, von witzigen Tattoos. Und die sieht man so auf Facebook und bei Google und so weiter, kann man das mal eintippen. Und da gibt es ganz viele witzige Tattoo-Bilder, wo Leute ihre Tattoos fotografieren. Und da gibt es ganz witzige Motive und so. Ich finde das alles sehr, sehr witzig. Und ich habe ein Tattoo-Bild gefunden, was, finde ich, ganz gut für heute Abend passt. Also da steht, live without regret. Es müsste eigentlich heißen, die Person hat sich verschrieben, live without regrets. Das würde bedeuten, lebe ohne Dinge zu bereuen. Das Problem ist, die Person, die kann das ja jetzt nicht bereuen, dass sie sich das Tattoo hat stechen lassen, weil sie nimmt sich ja vor, nichts zu bereuen. Also es ist ziemlich doof, ganz doofe Situation. Lebe ohne etwas zu bereuen. Vielen Dank, Björn. Wir versuchen so zu leben, dass man nichts bereut, dass man alles auskostet. Und dass man möglichst glücklich in seinem Leben wird. Je mehr du dich selber findest, je mehr du dich selber verwirklichst, desto glücklicher wirst du, desto ein besserer Mensch bist du. Und du musst einfach nur die anderen akzeptieren, so wie sie sind und verlangen, dass andere dich so akzeptieren, wie du bist. Du bist okay, ich bin okay, alles ist okay. Aber ich frage mich, ob das wirklich so gut funktioniert. Ob das in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich so gut funktioniert. In einem Zeitalter von moderner Sklaverei, von Menschenhandel, sozialer Ungerechtigkeit, Wirtschaftskrise und so weiter und so weiter und so weiter. So viel läuft ja eigentlich gerade nicht gut. Klar ist es so, du bist daran nicht schuld, du bist an den großen Krisen dieser Welt nicht schuld. Und wenn du nicht so ohnmächtig wärst, dann würdest du natürlich sicherlich auch ganz viel dagegen machen. Aber wir persönlich, ich karikiere das, können natürlich nichts dagegen machen. Ist ja auch nicht ganz so. Das Problem ist, wir Menschen werden schuldig. Wir werden schuldig. Und wir müssen lernen, mit unserer Schuld umzugehen. Die Wahrheit ist nämlich, wir sind alle von Schuld betroffen. Es ist nicht so, dass du so leben kannst, dass du nie etwas bereust. Und es ist nicht so, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und eigentlich ist am Ende alles okay. Nein, es gibt richtig und falsch. Das Thema Vergebung ist so wichtig, weil wir alle Vergebung brauchen. Die Bibel spricht von einer Sache, die uns Menschen betrifft und die uns Menschen maßgeblich beeinflusst. Und das ist das Thema Sünde. Eigentlich nichts, worüber man gerne spricht, ist ja auch kein cooles Wort. Also man kennt es vielleicht aus der Werbung, wo dann irgendwie Schokolade oder Eiscreme oder so Sünde ist, wenn man eigentlich gerade Diät macht. Ne? Damit ist dann Sünde irgendwie was so ein bisschen verboten ist, was einem nicht ganz so gut tut, aber jetzt auch eher nicht so schlimm ist. Also eigentlich was Leckeres, nicht so Gesundes, das wäre dann Sünde. Oder man kennt Sünde als einen moralischen Verstoß. Oh, du bist ein Sünder. Also etwas, was man moralisch irgendwie falsch macht, was wirklich nicht okay ist. Ein Seitensprung, Diebstahl, Lügen und so weiter und so weiter. Aber die Bibel, wenn sie von Sünde spricht, meint eigentlich eine oder meistens eine viel, viel tiefere Ebene. Die Sünde ist vielmehr ein Zustand, unter dem wir Menschen leiden. Und dieser Zustand, unter dem wir leiden, der bewirkt, dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun und die den Menschen um uns herum nicht gut tun und Gott traurig machen. Paulus, ein ganz, ganz bekannter Christ, der sehr große Teile des Neuen Testamentes geschrieben hat, der schreibt es so für sich auf. Im Römer 7 lesen wir das. Und wenn mein... jetzt lädt's richtig. Paulus sagt es so. Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selber tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde in mir verführt mich zu allem Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich weiß nicht, wenn du das so hörst, was ich gerade gelesen habe, was Paulus gesagt hat. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ob dir das aus deinem Leben bekannt vorkommt. Also mir kommt das ehrlich gesagt schon bekannt vor. Ich bin deutlich weniger toll, als ich gerne wäre. Wie oft werde ich meinen eigenen Idealen nicht gerecht? Wie oft kann ich das nicht einhalten, was ich mir vornehme? Ich will nicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst, aber ich glaube, das ist auch Realität, in der wir leben. Wenn ich mir so vorstelle, also allein die Vorstellung, ob das jemals so kommen wird oder nicht, das weiß ich nicht, aber allein die Vorstellung, mein Leben wird irgendwann mal verfilmt. Alles, was ich denke, alles, was ich sage, alles, was ich tue, jedes Erlebnis wird verfilmt. Ich würde vielleicht noch damit ganz gut klarkommen, wenn ich der Einzige bin, der in der Vorstellung sitzt. Aber wenn auch die eingeladen werden, die in dem Film vorkommen, die in meinen Gedanken vorkommen, die in meinen Worten vorkommen, die in meinem Handeln vorkommen, dann wird es sehr, sehr unangenehm für mich. Und dann wird mir mal wieder bewusst, wie sehr ich Vergebung brauche. Spätestens dann muss ich mich wieder mit Vergebung beschäftigen. Im Prediger 7,20 in der Bibel steht, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Das Wort Sünde bedeutet eigentlich Trennung. Sünde trennt uns von Gott und von allem Guten, was er für uns hat. Jetzt musst du dir aber vorstellen, Gott hat dich erfunden. Gott ist begeistert von seiner Erfindung. Und Gott hat dich auf eine Weise erfunden, dass du dann in deiner Bestimmung lebst, wenn du in naher Verbindung, in enger Verbindung zu ihm lebst. So eng, wie Kinder mit ihren Eltern verbunden sind. Und Sünde als Trennung von Gott und von allem Guten, was er uns nicht zu geben hat, ist demnach ein echtes Problem für uns und die Menschheit. Das hat mal jemand gesagt, Sünde ist wie eine Krankheit und die Kirche ist wie ein Krankenhaus voll mit Leuten, die festgestellt haben, dass sie krank sind. Wenn wir das festgestellt haben, wenn wir das für uns festgestellt haben, wir gehören dazu, dann kommt die Vergebung ins Spiel. Denn wir brauchen Vergebung für unsere Sünden. Du brauchst Vergebung für deine Sünden. Ich brauche Vergebung. Wir brauchen alle Vergebung für unsere Sünden. Aber hier kommt die Lösung Gottes. Wir alle sind schuldig. Wir alle brauchen Vergebung. Hier kommt die Lösung Gottes. Gott legt seine Göttlichkeit ab. Er wird Mensch und nennt sich Jesus. Er geht ans Kreuz in die tiefste Gottverlassenheit, in die tiefste Ungerechtigkeit und er leidet die schlimmsten Schmerzen, um die Sünden in unserem Leben aufzuheben. Jesaja, der hunderte Jahre vor Jesus gelebt hat, sagt es so. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und der Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den Geplagten und von Gott geschlagen und gemärterten. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen aber alle wie Schafe in die Irre. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Das soll bedeuten, dass Gott vor 2000 Jahren deine Sünde, die Sünde in deinem Leben, die Gottverlassenheit in deinem Leben, die Ungerechtigkeit in deinem Leben auf sich genommen hat, dass er es selber erlebt hat. Jesus, Gott in Person, hat als Mensch die Strafe der Sünde getragen und er hat die Rechnung auf sich genommen. Und wir erleiden daher nicht die logische Konsequenz der Sünde, sondern wir werden einfach so freigekauft. Das ist übrigens, da sprechen wir von dem Prinzip der Gnade. Gnade ist nicht fair. Das ist nicht fair. Man könnte ja sagen, wenigstens, dass Gott vielleicht sagt, okay, pass mal auf, ich vergebe dir. Ich vergebe dir schon, aber du musst ein gewisses Maß an guten Taten vollbringen und schaffen. Und wenn du das geschafft hast, dann vergebe ich dir auch all deine schlechten Sachen. Aber nein, Gott gibt uns Vergebung als ein Geschenk. Und ein Geschenk ist in sich etwas, was man nicht verdienen kann, sondern was man einfach bekommt, weil der Geber einen liebt. Und Vergebung ist ein Geschenk, ein Liebesbeweis Gottes an uns. Ich tue dir etwas Gutes, sagt Gott, obwohl du nichts dafür getan hättest. Und er geht sogar noch weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir verstehen müssen. Und wir finden das, finde ich, vor allem in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist der verlorene Sohn, der nach Hause nicht zurückkommt. Und er versucht, mit Papa einen Deal zu machen. Er sagt, Papa, ich bin nicht mehr ganz dein Sohn. Ich bin nicht mehr voll und ganz mehr dein Sohn. Lass mich dein Bediensteter sein. Und so oft ist es, glaube ich, dass wir zurückkommen zu Gott, nachdem wir gemerkt haben, oh, ich war nicht so, meine Maßstäbe selber nicht einhalten können. Und ich habe schon gar nicht Gottes Maßstäbe einhalten können. Und dann kommen wir dann zurück zu Gott und wollen versuchen, mit ihm zu dealen. Und sagen, Gott, okay, ich bin jetzt wieder da und ich versuche ab jetzt ein ganz, ganz toller Christ zu sein. Ich versuche ab jetzt ein ganz, ganz braver Christ zu sein. Ab jetzt mache ich ganz viel stille Zeit und lese ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, die mich normalerweise langweilen würden. Aber in der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen wir, dass der verlorene Sohn versucht, mit Papa nicht zu dealen. Und sagt, nimm mich wieder als dein Angestellter. Und das Interessante ist, dass der Vater ihm überhaupt nicht zuhört. Weil der Vater nicht akzeptiert, dass der Sohn etwas anderes ist in seinem Haus als Sohn, als Kind. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir werden die Gnade Gottes, die Vergebung, nie ganz empfangen, wenn wir es nicht zu 100% als Geschenk nehmen. Der einzige Deal von Gott ist, entweder du nimmst es geschenkt oder du kriegst es nicht. Du kannst es dir nicht verdienen. R.T. Kendall, ein relativ bekannter Theologe, sagte mal, Und ich übersetze es mal aufs Deutsch. Woher erkennst du das Evangelium? Es scheint zu gut, um wahr zu sein. Gott hat alles bezahlt und dieser Prozess war sehr schmerzhaft und der Preis war sehr, sehr hoch. Und deswegen will Gott keine Sekunde länger mehr in Trennung mit dir leben. Er hat in Liebe alles ertragen. Und wegen seiner großen Liebe zu dir möchte er jetzt, so schnell es geht, Teil deines Lebens sein. Wir bekommen nicht Vergebung, weil wir ach so brave Kinder Gottes sind, sondern wir bekommen es als Geschenk und dafür können wir uns entscheiden, das anzunehmen. Nun, wie mache ich das am besten? Ich bin verheiratet mit Jana und kommende Woche ist meine Frau Jana für eine ganze Woche weg, also für 7-8 Tage. Und ich kenne das, es ist sie öfter mal, weil sie Dienstreisen hat. Und früher oder später kommt immer wieder das Gleiche in meiner Wohnung. Der Müll unterm Teppich quillt so über, dass ich einfach nicht mehr sagen kann, hier ist kein Müll. Ich kann den Müll einfach nicht mehr verdrängen. Und ich muss eine Sache machen. Ich komme nicht drum rum. Ich muss eine Sache machen. Ich muss der Wahrheit ins Auge schauen und sagen, hier ist Müll. Und ich muss den Müll packen, wie er ist. Und ich muss ihn in einen Sack packen. Und ich muss ihn vor die Tür stellen, damit der Müllmann es abholen kann. Und genauso ist es auch mit Vergebung. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was Johannes hier sagt ist, du musst deine Sünden bekennen, du musst es zugeben, du musst es packen, wie es ist, benenn es beim Namen, nimm es und stell es raus aus deinem Leben und Jesus wird den Rest tun, Jesus wird es abholen. Und meine Ermutigung an dich ist, dass du das heute machst. Ich glaube, das ist eine Übung, zum einen, die wir Christen immer und immer wieder machen sollten, dass wir Gott einfach um Vergebung bitten und seine Gnade für unser ganzes Leben in Anspruch nehmen. Aber nicht nur das. Vielleicht ist es auch so, dass du das eigentlich noch nie gemacht hast. Vielleicht ist es so, dass du diese ganze Christseinssache noch gar nicht so gut kennst. Du hast jetzt vielleicht schon ein paar Sachen gehört. Aber du hast festgestellt heute, ich gehöre zu den Menschen, die Sünder sind. Ich habe genau das gleiche Problem, wie zum Beispiel Paulus hat und wie ich habe. Und ich möchte gerne Vergebung für mich in Anspruch nehmen. Ich nehme dieses Geschenk, das Angebot der Vergebung für mich in Anspruch. Und wir werden gleich hier vorne Abendmahl haben. Und Guido wird darüber mehr erzählen, dass es auch ein Bild ist für die Vergebung von Jesus. Und meine Ermutigung an dich ist, dass du das heute festmachst. Und wenn du es heute zum ersten Mal machst, dann tu mir und dir selber den Gefallen, dass du nach dem Abendmahl rübergehst zu Leuten, die für dich beten und dass du denen das sagst, dass du es einmal sagst und sagst, hier, übrigens, ich gehöre nicht zu den Leuten, ich möchte heute diesen Schritt eingehen und ich möchte heute ganz zu Jesus gehören, ich möchte diese Vergebung von Jesus für mich in Anspruch nehmen. Das ist mein Tipp an dich. Wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht früher Christen waren, die früher in dieser Vergebung gelebt haben, aber irgendwann bist du da rausgegangen und hast gesagt, ich möchte damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und heute merkst du, ich möchte wieder nicht zurück. Dann gilt genau das Gleiche auch für dich. Okay? Ja? Ich bete einmal kurz und dann machen wir weiter. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du alle Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du für uns in den bittersten Tod gegangen bist. Danke für deine Vergebung. Und danke, dass deine Vergebung so großzügig ist. Und das ist eigentlich so unfair und es ist so schwer, damit umzugehen oft. Aber du bist viel, viel besser, als wir es jemals gedacht hätten. Du bist viel großzügiger und liebevoller, als wir es jemals gedacht hätten. Und ich bete, dass es wirklich ganz tief in unser Herz rutscht. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diese Realität unter uns manifestierst und deutlich machst. Komm, Heiliger Geist, in deiner Kraft und tu und lass, was du für richtig hältst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.